Euer eigenes Spezialprogramm. Die sind schon weg. Schön. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich euch begrüßen darf heute. Auch wenn perfektes Grillwetter ist eigentlich noch an diesem schönen Abend. Aber wir haben es vorher davon gehabt, es ist der Höhepunkt des Abends, gell? Sonntags muss halt mittags grillen. Richtig schön, dass ihr da seid. Lisa hat es schon gesagt, ich habe heute ein Thema dabei, das uns irgendwie schon eine Weile beschäftigt. Es beschäftigt uns immer mal wieder im Leitungskreis, mich persönlich als Hauptamtlichen oder uns auch im Team, die Frage, wie verstehen wir die Bibel richtig? Immer wieder kommen so Fragen, ja, wie sieht's denn aus? Was müssen wir denn denken zu diesem oder jenem Thema? Was ist da die Position der Gemeinde? Manche Leute schauen dann irgendwo im Internet auch sich andere Predigten an und dann ist die Frage, ja, was hältst du da davon? Und deswegen ist es mir einfach ein Anliegen geworden, mal wieder drüber zu reden, wie können wir die Bibel aus unserer Perspektive, ja, gut und richtig lesen, gut und richtig verstehen. Und das ganze Ding theologisch nennt sich das Hermeneutik, also Bibelverständnis. Und das ist jetzt ein ganzes Studienfach. Ja, also du kannst ja da Wochen, Monate lang kannst du dich damit auseinandersetzen. Ich werde heute nicht alles in diese Predigt packen können. Ich sag's euch auch gleich vorher, es wird auch ein bisschen trocken, es wird ein bisschen theoretisch. Das ist aber auch wichtig, damit wir eine gute Basis schaffen, einfach für diese Frage, wie können wir die Bibel gut verstehen? Und dann möchte ich einfach in den nächsten Monaten, Jahren immer wieder bei Predigten auch auf diese Predigt zurückverweisen. Ja, dass wir immer wieder da schauen können, Mensch, wo docken wir da jetzt an? Also ich lege so ein bisschen die Basis. Nächste Woche geht es übrigens nochmal weiter, da wird es ein bisschen lebendiger und die Frage auch, ja, wie sieht denn das jetzt konkret in unserem Gemeindeleben aus? Aber ich habe Beispiele dabei, ich habe Texte dabei, also jetzt nicht zu viel Angst bekommen, ne, von dieser Einleitung. Ich habe nämlich zum Anfang einen Text mit dabei aus der Apostelgeschichte. Jawohl, die Folien funktionieren. Apostelgeschichte, Kapitel 17, ab Vers 10. Da heißt es, die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte. So glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Also so viel mal zum Einstieg, die Bibel verstehen. Da kommen jetzt also Menschen, Paulus und Silas, nach Beröa. Finde ich total komplizierten Namen, musste ich üben. Beröa, da predigen sie von Jesus. Und sie erklären das Evangelium. Und sie überzeugen oder versuchen zu überzeugen und dann passiert was Bemerkenswertes. Da liest man fast so ein bisschen drüber. Die Menschen reagieren jetzt nicht einfach mit Zustimmung, ja, das glaubt man alles. Sie reagieren auch nicht mit Ablehnung, ja, und mit Kampf und Konfrontation, sondern sie hören erstmal aufmerksam zu. Sie sind auch grundsätzlich offen, ja, sie sind auch freundlich den Leuten gegenüber. Und dann prüfen sie selber. Sie prüfen anhand der alten Schriften. Ja, da heißt es konkret, diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Ja, also sie hören zu, sie blocken nicht einfach ab. Aber sie sind auch nicht naiv und unkritisch und glauben jetzt alles, was Paulus und Silas ihnen da sagen. Sie nehmen ernst, was sie hören, aber sie überprüfen es auch. Und das ist ja auch für unser Glaubensleben eigentlich so ein Ding. Ja, wir kriegen immer mehr Dinge mit, Infos, die auf uns einprasseln, Predigten, die wir woanders hören, die wir im Internet uns anhören, irgendwelche in den sozialen Medien, irgendwelche Filmclips und so weiter, ja, die man einfach so reingespült bekommt. Mir geht das ja auch so. Und dann geht es einfach darum, das zu überprüfen und zu schauen, wo stehen wir denn da? Wir sollen weder blind glauben, noch sofort alles ablehnen. Ja, es braucht beides, diesen Blick über den Tellerrand einerseits und auf der anderen Seite aber auch einen kritischen Umgang damit, ja, einen reflektierten Umgang damit, einen mündigen Umgang, könnte man sagen. Und genau darum soll es heute gehen. Wie kommen wir an so einen Umgang mit der Bibel? Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch, ja, für unser Gemeindeleben, aber auch für unser persönliches Glaubensleben. Wie will die Bibel verstanden werden? Jetzt müssen wir einen Schritt zurückgehen. Wie will die Bibel überhaupt verstanden werden? Vor allem jetzt aus unserer Sicht. Also wir haben ja hier als Gemeinde eine gewisse Prägung. Ja, wir sind ja hier eine gewisse Frömmigkeitsrichtung. Ja, evangelikal, pietistisch so. Das ist so unsere DNA. Das ist so, der Jürgen Grotte hat heute Morgen gesagt, das ist unsere Blutgruppe. Ja. Und wie sehen wir da die Bibel? Und da haben wir halt bestimmte Ansätze und die möchte ich heute mit euch ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgehen. Ja, vielleicht bleiben manche Fragen offen. Geht gerne auf mich zu, wenn ihr Fragen habt. Ja? Und wenn ihr sagt, das ist ein super interessantes Thema, da wollen wir mehr davon. Ich spiele so ein bisschen den Gedanken, vielleicht mal einen Heinz-Peter Hempelmann oder so jemanden einzuladen, vielleicht mal für so eine kleine Bibelreihe oder so eine kleine Themenreihe. Das fände ich super spannend. Aber ich weiß auch gar nicht, ob euch das so sehr begeistert, das Thema wie mich. Ja? Also von dem her müssen wir schauen, wie das ankommt. Genau. Die Bibel, Punkt 1. Wir glauben eine Sache. Ja, und das ist wichtig. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, oder? Die Bibel ist nicht nur irgendein Buch, nicht nur irgendwas, das wir aufschlagen, sondern sie ist tatsächlich Gottes Wort. Aber die Bibel ist noch was. Sie ist Menschenwort. Ja, Gott spricht in eine reale Situation hinein. Und das ist kein Widerspruch, das ist mehr so ein Geheimnis. Dass Gott durch Menschen hindurch spricht. Ja? Wenn ihr die Bibel aufschlagt und mal drin rumlest und ein bisschen querlest, dann merkt ihr, die Leute waren ganz unterschiedliche Leute. Schon an den Evangelien wird das klar. Warum gibt es nicht nur ein Evangelium, sondern vier? Haben sich vier Leute dran gesetzt in diese Evangelien, diese Geschichte von Jesus aufgeschrieben. Aus einer verschiedenen Perspektive. Mit anderen Schwerpunkten. Dem einen war das wichtiger, dem anderen das, jenes wichtiger. Ja, und das sehen wir, das sind ganz konkrete Menschen. Inhaltlich hätte ja auch ein Evangelium gereicht. Das hätte es uns ja getan. Aber es ist viermal aufgeschrieben worden, weil Gott sich durch Menschen hindurch offenbart. Also die Bibel ist ganz Gottes Wort. Jeder Buchstabe, jeder Vers ist von Gott so gewollt, von Gott autorisiert, dass es so in der Bibel drin steht. Und trotzdem waren es Menschen, die das aufgeschrieben haben. Es ist nicht von oben runtergefallen als fertiges Buch. Ja, ist nicht irgendjemand auf den Kopf gefallen, ist auch niemandem diktiert worden oder so. Sondern Leute haben diese Eindrücke, diese Erlebnisse, die sie mit Jesus hatten, die sie mit Gott hatten, aufgeschrieben. Gott spricht durch Menschen in ihrer Sprache, in ihrer Zeit, in ihrer Kultur. Wird nachher nochmal kurz wichtig. Es ist ein bisschen wie bei Jesus. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Ist auch so ein Geheimnis, oder? Also manche gehen ja davon aus, Jesus war Gott, und zwar nur Gott. Gott hat sich verkleidet, ist runtergekommen auf diese Erde, hat sich als Mensch verkleidet und ist dann rumgelaufen. Das wäre eine Irrlehre, weil Jesus genauso ganz Mensch war. Manche sagen, nee, Jesus war nur ein Mensch. Der hatte vielleicht so eine göttliche Inspiration, der war irgendwie ein Prophet oder so. Das wäre genauso verkürzt. Jesus war beides. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Nicht 50% Mensch, 50% Gott. Beides. Ist ein bisschen ein Geheimnis, gell? Spannend. Und so ist es mit der Bibel auch. Sie ist ganz Gottes Wort und ganz Menschenwort. Was heißt das jetzt für uns konkret? Das ist ja ein bisschen abstrakt jetzt, ja? Also Konsequenz ist, wenn wir die Bibel lesen, dann erwarten wir, dass Gott redet. Ja, egal, wo wir die Bibel aufschlagen, egal, wie leicht oder schwer unser Text fällt. Ich habe es im Teamkreis am Montag gesagt, ja, es gibt ja schon auch Texte, die mir leichter fallen. Also ich lese auch nicht super gern Geschlechtsregister oder so. Ja, oder die ganzen Regeln und Gebote im Alten Testament, da muss ich mich auch durchquälen. Oder wenn es dann bei den Propheten kapitelweise irgendwelche Gerichtsandrohungen gibt. Ja, gibt Spannenderes für so einen Dienstagvormittag. Ja, aber muss man irgendwie auch durch und wir gehen davon aus, Gott spricht durch die Bibel. Wir erwarten Gottes Reden, aber wir beachten auch den historischen Kontext, den historischen Zusammenhang. Ja, also die Briefe zum Beispiel von Paulus, ich mache mal ein Beispiel. Paulus schreibt da Briefe an Gemeinden. Und wir sehen an den Briefen, diese Gemeinden, die hatten ja eine konkrete Situation. Sonst hätte ja ein Brief gereicht für alle Gemeinden. Ein langer Brief für alle Gemeinden wäre genauso gut gewesen. Aber die Korinther hatten halt andere Probleme als die in Thessalonich. Und die in Thessalonich hatten wieder andere Probleme als die in Philippi. Und die hatten andere Themen und Fragen als die in Ephesus. Ja, das heißt, es geht immer in eine echte Situation rein, zu einer echten Gemeinde, die echte Probleme hat. Ja, das ist so der geschichtliche Zusammenhang. Und da müssen wir schon auch fragen, was waren die Themen, die diese Gemeinde betroffen haben? Was waren die Fragen dort? Warum tauchen manche Themen, manche Fragestellungen, manche Antworten oder Punkte, die der Paulus bringt, nur bei einer Gemeinde auf? Was bedeutet das denn jetzt für uns heute? Und gleichzeitig, jedes Wort, das da drin steht, gilt auch für uns. Und deswegen haben die Gemeinden diese Briefe nicht nur für sich behalten, sondern die haben Kopien davon gemacht, haben die an die anderen Gemeinden in der Umgebung geschickt und gesagt, lest das mal durch, das hat uns Paulus uns geschrieben, ja, ist vielleicht nicht nur spaßig, nicht nur kritikfrei, ja, aber das ist auch gut für euch. Und dann hat man da Kopien gemacht und irgendwann hat man diese Briefe dann auch in die Bibel mit aufgenommen, in diese Sammlung heiliger Schriften. Wenn man gesagt hat, das gilt über die Zeit hinweg für alle Christen. Ja, das heißt, dieses Wort gilt gleichzeitig auch für uns. Punkt 2. Die Bibel hat für uns die höchste Autorität. Ja, also wenn hier das Wort Gottes ist, wenn wir davon ausgehen, dann hat es ja eine Relevanz. Es hat ja irgendwie eine Auswirkung für uns. Wenn da wirklich Gott spricht durch dieses Wort, durch diese Sammlung an Büchern, dann ist das nicht nur ein Beitrag unter vielen. Dann ist das nicht das Gleiche, als wenn ich, keine Ahnung, Montagmorgens Spiegel Online lese. Das hat eine andere Qualität. Da spricht Gott zu mir, der allmächtige Gott. Und dann ist es nicht ein Beitrag unter vielen. Die Bibel hat für uns Autorität. Diese Aussagen, die haben für uns eine Maßgeblichkeit. Das heißt, ich kann nicht an die Bibel rangehen und sagen, meine Meinung, ja, und da ist auch noch die Bibel. Sondern die Bibel ist der Maßstab für mich. Meine Meinung steht nicht über der Bibel und dem, was ich dort lese. Ja, und das ist natürlich spannend, ja. Mit welcher Haltung gehe ich überhaupt an die Bibel dran? Die Bibel steht für uns über unsere eigenen Meinung und über den Aussagen, die wir sonst überall halt, die so auf uns einprasseln. Diesen Werten, ja, und vielleicht diesen Meinungen, diesen Positionen, die wir irgendwo anders finden, die stehen für uns als Christen, als evangelikale Christen, unter dem, was die Bibel sagt. Und das ist ein entscheidender Punkt. Weil wir leben in einer Zeit, in der jeder seine eigene Wahrheit hat. Jeder kann sich sein eigenes Konstrukt basteln. Jeder hat seine eigene Idee, was richtig und falsch ist und welche Werte gelten. Aber nicht für uns. Als Christen sagen wir, es gibt eine Wahrheit. Und die wird uns von Gott gesagt in diesem Buch. Also die Bibel hat für uns eine ganz hohe Autorität, wenn wir sie lesen. Und jetzt komme ich zu einem Doppelpunkt, oder zu zwei Punkten, die so ein bisschen spannend sind. Geht mal gedanklich ein bisschen mit. Das heißt für uns eine Konsequenz. Naja, wenn die Bibel eine hohe Autorität hat, dann ist es auch so, dass wir unter der Schrift stehen. Ja? Also es gibt so Leute, die kommen her und sagen, ich stehe auf der Schrift. Ja? Alles, was ich denke, was ich sage, da stehe ich ganz klar auf der Schrift. Ja? Und meinen damit, das ist richtig, was ich sage. Nee, wir stehen nicht auf der Schrift, sondern unter ihr. Das heißt, wir beurteilen nicht die Bibel. Wir kommen nicht mit unserer Meinung und sagen, ja, so und so ist es jetzt. Ja? Und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Sondern ich gehe erstmal in die Bibel hin und gehe davon aus, dass ich eben nicht alles weiß. Dass ich nicht zu jeder Position schon die richtige Antwort habe. Sondern ich gehe hin und sage, ich bin ein fehlbarer Mensch und ich lasse mich, meine Meinung, meine Position von der Bibel beurteilen. Ja, mit viel mehr Demut gehe ich vielleicht an diese Bibel ran. Ich entscheide nicht, was in der Bibel gilt und was nicht gilt. Ich gehe nicht hin und sage, ja, das gefällt mir, das nehme ich und das gefällt mir nicht, das nehme ich nicht. Ich darf schon fragen, ja, was gilt in welchem Kontext und wie muss ich es richtig auslegen. Aber ich gehe nicht hin und sage, das gilt jetzt nicht. Ja, sondern ich gehe hin und sage, die Bibel hat für mich eine Autorität und ich stehe unter der Schrift. Ich stelle mich unter das, was ich sage. Ja, ich sage nicht, das kann heute nicht mehr gelten, ja, das passt nicht zu meinem Gottesbild, das sehe ich anders, sondern ich habe da eine gewisse Demut. Ich komme gleich noch zu Beispielen, ich möchte nämlich den zweiten Punkt dieses Doppelpunkts mit reinnehmen, eine gewisse Demut. Ja, ich habe das jetzt schon ein, zwei Mal fallen lassen, ich habe eine Demut, wenn ich rangehe an diese Schrift, an dieses Buch, wenn Gott spricht. Ja, und das ist ja immer wieder der Punkt, auf den ich zurückkomme. Ne? Hier spricht Gott zu mir. Dann ist die angemessene Haltung eine demütige Haltung. Ja, nicht ein, ja, ich weiß schon alles, ich entscheide jetzt, was gilt, ja, sondern ich gehe hin mit einer Haltung, die sich vielleicht ausdrückt in einem ganz kurzen Gebet. Herr, zeig du mir, was wahr ist. Ich komme nicht mit einer fertigen Meinung, ich verteidige mich nicht sofort innerlich, ja, sondern ich bin bereit, einfach offen hinzugehen. Wie die Leute in Beröa, die haben erstmal offen zugehört, die haben erstmal gefragt, die sind mit einer gewissen Offenheit hingegangen. Und so gehen wir auch in die Bibel hin. Wir sind bereit, uns korrigieren zu lassen, wir sind bereit, uns lenken zu lassen, uns führen zu lassen und lesen einfach so mal die Bibel. Und wir rechnen immer damit, dass wir falsch liegen könnten. Ja, Heinz-Peter Hempelmann, den ich vorher erwähnt habe, der ist so der Dozent oder war der Dozent für Theologie und Philosophie in Liebenzell. Ist immer noch, macht er immer noch weiter, ist ja wild. Also ja, ich habe schon gedacht, dass der noch aktiv ist, aber dass er jetzt als Dozent aktiv ist. Also ist immer noch der sozusagen Haus- und Hofphilosoph in Liebenzell. Also auf den gehen viele Positionspapiere auch von der LM oder auch vom LGV zurück. Na, da gibt es ja oft gemeinsame Sachen. Und der nennt es die Hermeneutik der Demut. Da hat er auch ein ganzes Buch drüber geschrieben. Sehr lesenswert übrigens, falls ihr euch für das Thema interessiert. Ist aber auch so ein bisschen, ist auch ein bisschen philosophisch. Müsst ihr mögen, ja. Aber da mal googeln und einfach auf Amazon oder so bestellen. Jedenfalls, die Haltung ist, wir gehen hin und wir sind bereit, uns korrigieren zu lassen. Wir sind bereit, umzudenken und uns verändern zu lassen. Und jetzt sind es ja zwei Punkte, die ein bisschen ähnlich sind, oder? Ja, Hermeneutik der Demut und wir stehen unter der Schrift und was ist denn da der Unterschied? Ne? Also ich kann hingehen und sagen, naja gut, ich ordne mich jetzt schon der Schrift unter, ja, also ich sage schon, alles, was in der Bibel gilt, ist wahr, aber ich weiß, was in der Bibel gilt. Versteht ihr, wie ich meine? Ich weiß es schon, ich habe schon meine Meinung. Also das heißt, ich gehe hin und ich habe meine Meinung, ja, jetzt egal ob konservativ oder liberal ist, ja, egal welche Meinung ich da habe zu bestimmten Themen, zu ethischen Themen, moralischen Themen, inhaltlichen Themen, da habe ich meine Meinung, wie es sein soll und dann gehe ich hin und dann suche ich in der Bibel nach den bestimmten Stellen. Das heißt, ich ordne mich schon unter der Bibel unter. Ja, ich sage ja, steht ja alles so in der Bibel, aber ich gehe hin und weiß die Antwort schon. Ja, das heißt, ich bin formal total bibeltreu. Formal kann ich alle meine Meinungen mit der Bibel begründen und man kann jede Meinung mit der Bibel begründen, fast jede. Ja? Aber praktisch bin ich unkorrigierbar. Praktisch bin ich unflexibel. Ja, also das wäre so eine formale Bibeltreue. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht unsere Meinung, egal wie gut oder wie konservativ oder liberal die ist, in die Bibel reinlegen und unsere Meinung halt mit der Bibel belegen. Ja, das Gegenteil wäre, Demut ohne Unterordnung. Ja, ich lasse mich schon von der Bibel korrigieren, aber ich sage, nicht jedes Thema, nicht jeder Teil der Bibel ist wahr. Ja, das heißt Demut ohne Unterordnung. Ja, ich sage, was in der Bibel gilt oder nicht. Und dann wird das ja ganz eher beliebig. Ja, dann suche ich mir einfach nur die Stellen raus, die gelten oder nicht. Das ist ja im Prinzip das ganze Ding nur von hinten aus aufgezogen. Ja. Also ich sage, okay, alles klar, ich lasse mich schon korrigieren, aber die Teile, die mir nicht gefallen, die lasse ich einfach weg. Da sage ich, das ist zeitgemäß oder das ist ja von damals oder das kann man heute gar nicht mehr so sehen. Ja, also wir brauchen beides, wir brauchen die Unterordnung und das Wort und wir brauchen die Demütigkeit. Ich lasse es jetzt einfach mal bei dem Punkt, ja, weil sonst das kann man ewig ausführen. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen durchgehen. Nächster Punkt, Punkt 5 ist es, glaube ich, sorgfältig lesen. Ja, sorgfältig lesen ist sowieso so ein Thema. Ich denke, oft gehen wir ja über so Bibeltexte drüber, dann lesen wir die geschwind irgendwie so ein Kapitel und gehen gar nicht in die Tiefe und fragen, was bedeutet das denn? Was steht denn da wirklich da? Weil es vielleicht auch unser Gottesbild angreift oder unsere Vorstellung angreift oder das, was wir früher in der Jungschau, in der Kinderstunde schon gelernt haben, angreift. Aber ich bin mal drin gesessen in so einer Bibelstunde und dann habe ich gesagt, naja, der Abraham, wenn man so drüber nachdenkt, der ist so und so alt geworden, so viele Gottesbegegnungen hat er gar nicht gehabt. Also zumindest werden uns nicht viele geschildert. Kann schon sein, dass der jeden Tag eine Gottesbegegnung hatte und die alle nicht aufgeschrieben worden sind. Aber diese paar Momente, wo der Gott begegnet, die sind an einer Hand abzuzählen. Wo Abraham wirklich Gott begegnet. Oder auch der Isaac oder auch der Jakob. So oft war das gar nicht. Also die hatten ein ganz anderes Gottesbild, ein ganz anderes Gottesverständnis als wir. Die wussten noch nichts vom Gesetz. Die wussten noch gar nicht, wer Gott überhaupt ist. Der Abraham, der kommt ja irgendwo aus Mesopotamien. Der hat ja gar keine Ahnung, wie ist Gott so? Wer ist das? Der hat noch keinen Gottesnamen, der hat noch keine Gebote, der hat noch keine Gesetze. Und trotzdem vertraut er. Das ist ja das Coole. Das ist ja das, was Paulus ihm nachher zurechnet. Ja, und wo er sagt, das ist ja total erstaunlich. Aber das mal in der Tiefe zu durchdenken, was bedeutet das denn? Ja, beim Isaac, beim Jakob ist das, da sehen wir zum Beispiel, dass es, ja, und auch an anderen Stellen bei den Erzvätern, dass es völlig normal war, die Verehrung von anderen Göttern und Götzen, die Hausgötzen. Im Jakob seine Frau, die Rahel, Rebekka, wie auch immer. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ja, die nimmt die Hausgötzen mit und klaut die von ihrem Papa. Ja, und versteckt die dann und so. Das ist eine wilde Geschichte, ja. Und das ist normal, ja. Und sowas mal in der Tiefe zu durchdenken, ja. Also nicht nur drüber zu lesen. Es heißt in unserem Text, in der Apostelgeschichte, die Berührer, die forschten nach. Die haben richtig tief gegraben. Das heißt, wir lesen die Bibeltexte nicht nur oberflächlich. Und dann fragen wir auch weiter natürlich, was steht da wirklich? In welchem Zusammenhang steht denn das? Zu wem wurde das denn gesagt? Zu den Ephesern oder zu den Philippern? Und was ist denn da der Unterschied? Ja? Und was passiert denn bei denen? Was bedeuten bestimmte Begriffe damals? Ja, so oft kommt es vor mit den Denaren. Ja, wie viel ist jetzt so ein Denar wert? Ja, wer weiß denn sowas? Ja, ihr wisst es alle, weil ihr ja schon oft genug in Predigten drin gesessen seid. Ja? Vielleicht wisst ihr es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Ich muss auch jedes Mal nachgucken. Ein Tageslohn ist es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja? Aber dann musst du mal rechnen, okay, wie viel ist so ein Tageslohn? Ja? Ist bei jedem von uns vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Ja, was bedeuten bestimmte Begriffe damals? Wie funktioniert die Kultur? Wie funktioniert der Alltag? Wie funktioniert das Denken der Leute damals? Nachforschen, ja. Und dann mache ich euch auch Mut. Aber das ist auch Google, euer Freund und Helfer. Da gibt es auch viel Quatsch, ja, nicht alles glauben, was ihr lest, aber mal grundsätzlich zu schauen, okay, bestimmte Sachen, die wir nicht wissen, ja, oder sich mal einen Kommentar zu gönnen. Ich finde, Wuppertaler Studienbibel ist ein fantastisches Teil, da steht so viel Weisheit drin, so viele gute Sachen drin, ja, wo man dann mal ein bisschen nachlesen kann, wo viele Sachen erklärt werden. Es gibt so Bibeln mit so einem Erklärrand unten, ja, oder hinten in eurer Bibel, da sind vielleicht nochmal Karten und Dinge erklärt. Ja. Also sowas einfach auch zu nutzen und wirklich auch Texte zu erforschen. Denn ein Vers bedeutet oft was anderes, als wenn man ihn einzeln oder im Zusammenhang liest. Apostelgeschichte 17 haben wir jetzt gerade gelesen. In Vers 18 heißt es über Paulus, was will dieser Schwätzer sagen? Sagt das die Bibel? Ist das, was gemeint ist? Den habe ich jetzt rausgezogen aus dem Zusammenhang, diesen Abschnitt, diesen Vers. Ja, die Bibel sagt nicht, dass Paulus ein Schwätzer ist, sondern man sieht den Zusammenhang, er verkündigt gerade in Athen das Evangelium. Und manche Leute stimmen mit seiner Botschaft überein und andere sagen, was will denn der Schwätzer sagen? Ja, versteht ihr? Also wenn ich einen Vers rausziehe, ich muss den Zusammenhang betrachten. Ich muss schauen, wo steht denn der in der Bibel? Wo ist denn der geschrieben? An wen ist denn der geschrieben? Und so weiter. Dann erschließt sich mir der Text viel besser. Und das Gleiche gilt natürlich für ganze Bücher und Abschnitte. Ja? In unserem Text heute, Paulus und Silas kommen aus Thessalonich. Und später schreibt der Paulus einen Brief an diese Christen in Thessalonich. Und dieser Brief ist natürlich zuerst an diese Christen geschrieben, an die in Thessalonich. Der handelt von ihren Problemen, von ihren Themen, von ihren Herausforderungen, von ihren Fragen und Anfechtungen. Kann dieser Brief auch für mich gelten? Für meine Fragen, für meinen Glauben, für meine Herausforderungen? Natürlich. Deshalb wurde er ja vervielfältigt und in die Bibel mit aufgenommen. Gibt es Bibelstellen, die heute nicht mehr relevant sind? Für uns, für mich? Ja, natürlich. Die ganzen Reinheitsgebote im Alten Testament zum Beispiel. Warum? Weil der Jesus dazwischen war, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist, weil Gott dem Petrus eine Vision gegeben hat und gesagt hat, die Reinheitsthematik ist aufgehoben. Ja? Also natürlich kann es in der Bibel auch Themen und Stellen geben, ja? Aber da muss ich die ganze Bibel dafür lesen. Da muss ich das ganze Ding im Blick haben. Wichtig an der Stelle vielleicht noch, wichtig ist, wir unterscheiden, also wir in unserer Frömmigkeitsrichtung, wir unterscheiden zwischen historischer Arbeit. Da sagen wir, das ist eine gute Sache, ja? Also diesen ganzen Zusammenhang und historischer Kritik. Das wird eher problematisch, oder das ordnen wir eher problematisch ein. Was ist der Unterschied? Ja, habe ich das? Ja. Also was ist der Unterschied? Die historische Arbeit, die fragt, was steht da wirklich? Ja, Text, Grammatik, Sprache, Textbau, in welchem Zusammenhang steht es, biblisch, kulturell, zu wem wurde das gesagt, was bedeuten bestimmte Begriffe damals, wie funktionieren Kultur, Alltag und Denken. Historische Arbeit kann auch fragen, wie sind die Texte entstanden? Ja, zum Beispiel im 5. Buch Mose wird beschrieben, wie der Mose stirbt und von Gott persönlich begraben wird. Das kannst du jetzt unterschiedlich auslegen. Ja, hat der Mose eine Vision gehabt, wo ihm das gezeigt wird, was jetzt passieren wird, und dann hat er das noch schnell aufgeschrieben, oder ist das vielleicht später dann hinzugefügt worden? Ja, also solche Fragen kann man stellen, das ist alles historische Arbeit. Die historische Arbeit kann auch fragen, wie wurden Texte überliefert? Ja, und was bedeutet das für den Inhalt der Texte? Historische Kritik geht mit einem ganz anderen Ansatz an die Texte ran. Historische Kritik fragt eher, ist das so passiert? Ist es glaubwürdig? Ist es möglich? Ja, also die typische Fragen wären, kann das historisch überhaupt so stimmen? Ja, hat sich das wirklich so ereignet? Ist der Textabschnitt vielleicht später hinzugefügt worden, um eine bestimmte Agenda zu unterstreichen? Ja, oder ist die Geschichte ein Mythos? Ist das sowieso eine Legende nur? Ja, Beispiel wäre die Auferstehung von Jesus. Da mache ich es jetzt mal beispielhaft deutlich. Historische Kritik würde tendenziell, ich meine, das ist auch alles pauschalisiert und so weiter. Aber historische Kritik würde hingehen und fragen, kann ein Mensch auferstehen? Nein. Ja? Was wäre eine andere plausible Erklärung? Warum dieser Text da drin steht? Ja, das ist halt symbolisch gemeint. Also ich vereinfache jetzt ganz, ganz stark, ne, weil wir jetzt ein bisschen durch den Inhalt durch müssen. Aber das ist so die Tendenz von der historischen Kritik. Und die Haltung ist halt tendenziell so, dass ich sage, ich entscheide, was für den Text gültig ist oder nicht. Und das, da wird es halt dann kritisch aus meiner Sicht. Also wenn ich von außen entscheide, was in dem Text gültig ist, was passiert sein kann oder nicht, ja, da kann die historische Kritik natürlich so liberal oder konservativ sein, wie sie will, aber wer definiert denn dann, was da gilt oder nicht? Der entscheidende Unterschied ist, historische Arbeit fragt eigentlich innerhalb des Textes. Also es wird der Text aufgeschlossen, es wird gefragt, was bedeutet der Text? Und historische Kritik fragt eher über den Text. Ist es wahr? Historische Kritik bringt eine Voraussetzung mit, ja, einfach noch so zum Verständnis. Die Voraussetzung ist ganz oft, dass es Wunder zum Beispiel nicht gibt. Ja, wenn ich davon ausgehe, Wunder gibt es nicht, Gott greift nicht in die Geschichte ein, Übernatürliches ist unwahrscheinlich, dann werden halt viele Texte für mich problematisch und dann muss ich halt anders definieren, was damit gemeint ist. Ja. Also von dem her, aus evangelikaler Sicht kommt der Maßstab dann nicht mehr aus der Bibel, sondern von außen. Und für uns, wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht ewig auf diese Thematik eingehen, für uns ist die entscheidendere Frage, wir wollen verstehen, was damals gemeint war. Ja, aber wir stellen uns damit nicht über den Text. Punkt 6. Wir gehen davon aus, dass die Bibel zuverlässig ist und dass sie zum Ziel führt. Ja. Die Bibel ist nicht nur ein perfektes Lehrbuch, sondern ein zuverlässiger Wegweiser. Im 2. Timotheusbrief schreibt der Paulus an seinen Schüler Timotheus in Kapitel 3, Vers 16, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend, sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Ich glaube, ich habe das sogar als Folie dabei. Ja, schaut mal. Das heißt, die Schrift ist uns gegeben zur Lehre, dass wir Dinge verstehen. Sie ist aber auch und vielleicht vor allem gegeben zur Korrektur, zur Veränderung. Sie hat was mit unserem Leben zu tun. Das Ziel ist, dass wir den Weg mit Gott finden und dass wir diesen Weg gehen. Und das ist das viel Entscheidendere. Die Bibel ist nicht in erster Linie dafür da, dass wir alles wissen. Und das ist oft schwer zu akzeptieren, also für mich zumindest. Ich habe mich schon immer, auch selbst als Jugendlicher schon, darüber aufgeregt, dass Jesus nicht gekommen ist und eine Dogmatik gebracht hat. Ich wusste damals das Wort noch nicht. Ja? Dogmatik ist einfach ein Lehrwerk. Ja, Jesus hätte doch kommen können, hätte sagen können, okay Leute, das mit dem Alten Testament, das hat nicht so gut geklappt. Ich gebe euch jetzt 200 neue Regeln und wenn ihr die einhaltet, dann seid ihr gute Christen. Er wäre doch viel einfacher gewesen. Da hätte doch Jesus mal sagen können, um was geht es denn eigentlich? Was sind die wirklich wichtigen Dinge? Pam, 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 pam. Und dann halten wir uns da drin, dran und dann super. Aber so funktioniert das Leben halt nicht. Das Leben scheitert doch immer an Regeln. Das war doch das Problem mit dem Alten Testament. Du kannst dich versuchen, an all diese Gebote, an all diese Gesetze halten und du vergisst den Sinn dabei. Das ist doch die Diskussion, die Jesus ständig mit den Pharisäern hat. Und er sagt, es kommt doch auf was ganz anderes drauf an, nämlich, dass wir diesen Weg mit Jesus gehen. Und wenn wir die Bibel nur als Lehrwerk sehen, ja, oder als historisches Werk, dann können wir die Bibel lesen und dann können wir da drin forschen, aber wir sehen das eigentliche Herz einfach nicht. Ja, die Bibel hat dann keine Auswirkung auf mein eigenes Leben. Dann ist es halt ein Lehrwerk, dann sehe ich da lauter Regeln und Gesetze und Gebote raus. Oder ich sehe das ganze Ding als tolles geschichtliches Werk. Es gibt Leute, die lesen die ganze Bibel durch, aber es macht nichts mit ihrem Herzen. Punkt 7. Und das ist wichtig. Die Bibel erschließt sich letztlich nur mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Das ist eigentlich der zentralste Punkt. Ja, wir verstehen die Bibel nicht einfach aus uns selber raus. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns das erklärt, der uns das aufschließt, dieses Wort, der unser Herz ergreift, unser Herz verändert. Wir brauchen Gebet und wir brauchen auch die Offenheit, uns verändern zu lassen. Die Bibel ist nicht nur ein Buch, das man analysiert und durchliest und wie gesagt die Regeln rauszieht, sondern ein Wort, das uns begegnet. Dieses Wort ist lebendig. Das ist nicht einfach nur eine Büchersammlung. Da steckt der Geist Gottes drin. Und der Geist Gottes steckt in unseren Herzen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und jetzt gäbe es noch ganz viele andere Punkte, die ich sagen könnte, ja. Hermeneutik, ja. Was sind noch so wesentliche Punkte? Wir gehen davon aus, dass die Bibel grundsätzlich verständlich ist, ja. Also manchmal, ich glaube, das ist jetzt hier vielleicht nicht so richtig ein Thema, aber wenn ihr mal von Dan Brown den Da Vinci Code gelesen habt, ja, das ist ja dann die Theorie in der Bibel, da gibt's so Zahlenmystik und dann muss man irgendwie die Verse in den Computer eingeben und dann irgendwie spuckt er eben noch eine Geheimbotschaft aus. Das ist völliger Quatsch, ja. Die Bibel, wenn du sie liest, die ist verständlich. Es steht da, was gemeint ist. Du kannst die Bibel verstehen, du brauchst keine Theologieausbildung, ja, du brauchst keine Bibelschule gemacht zu haben, sondern kannst die Bibel aufschlagen und grundsätzlich mal das Wichtigste verstehen. Christus ist das Zentrum. Du kannst die Bibel nicht richtig verstehen, wenn du Christus rauslässt. Ja. Die Bibel macht erst dann Sinn, wenn du alles von Jesus her liest. Ja. Altes Testament, ganz viele dieser Sachen, dieser Androhungen, dieser Gebote, dieser Vorhersagen von den Propheten und so weiter, machen erst Sinn, ab dem Moment, wo Jesus geboren und gelebt hat und gestorben ist am Kreuz und wieder auferstanden ist. Und auch das ganze Neue Testament natürlich macht nur Sinn von Jesus her. Wir glauben, dass die Bibel fehlerfrei ist, also dass es keine grundlegenden Widersprüche gibt in der Bibel. Oder dass die sich auflösen lassen. Ja, ich habe vorher das Beispiel gebracht, wie ist denn das mit den Reinheitsgeboten? Ja, früher im Alten Testament gelten die, im Neuen Testament plötzlich nicht mehr. Ja, zwischendrin ist halt Jesus. Das, was passiert. Ja, und das lässt sich erklären. Die Bibel legt sich auch immer selber aus. Bibel legt Bibel aus, ist so ein Spruch. Ja? Das heißt, du kannst die Bibel mit sich selber verstehen. Wir brauchen nicht grundsätzlich irgendwelche neuen Ideen, neuen Philosophien von außen daherbringen, um die Bibel zu verstehen. Sondern wir können die Bibel mit sich selber auslegen. Viele Bilder zum Beispiel, ja? Das mit der Schlange und dem Drachen. Ja? Erst das Buch Mose und Offenbarung zum Beispiel. Da ist so ein ganz weiter Bogen gespannt und so weiter. Und um die Bibel richtig zu verstehen, müssen wir Bibel lesen. Und was hatte ich noch? Die Bibel ist das Zentrum, natürlich, von unserem Glauben und Verstehen. Wisst ihr, es kann ja jeder daherkommen und sagen, ich habe noch was Neues über Jesus erfahren. Ich hatte einen Traum, ich hatte eine Vision. Ja? Ist jetzt bei uns im pietistischen Bereich nicht so häufig, ja, aber dass mal eine andere Lehre kommt oder eine Idee oder jemand sagt, oh, ich habe da irgendeinen Prediger gehört. Und der Heilige Geist wirkt heute. Natürlich können Menschen Visionen und Träume haben. Wie kann ich jetzt wissen, ob das stimmt oder nicht? Ha, ich mache die Bibel auf. Wenn es der Bibel widerspricht, ha, dann ist es nicht von Gott. Das ist das, was wir zuverlässig haben. Wisst ihr, ein Wort, ein Traum, eine Idee, eine Vision, das ist Schall und Rauch, das ist nicht greifbar. Und Gott hat uns was gegeben, das über Jahrhunderte, über Jahrtausende überdauert hat, das überliefert worden ist. Das bestüberliefertste Buch der Weltgeschichte aus der Antike. Das am häufigsten gedruckte Buch, das am häufigsten übersetzte Buch. Das ist verlässlich. Das haben wir in der Hand, da können wir nachlesen. Und dann kann ich das vergleichen. Und wenn es übereinstimmt oder scheinbar übereinstimmt, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, Gott hat alle Möglichkeiten. Ja? Aber das ist, was wir anfassen und was wir lesen können. Das ist unser Zentrum von unserem Glauben und von unserem Verstehen. Jetzt habe ich ein Kapitel 3, das heißt Beispiel, aber das bringe ich nächste Woche, weil ich bin ja eigentlich jetzt schon eine Weile am Reden. Ich will aber noch 2, 3 konkrete Punkte für euch ein bisschen lebendiger noch mit reinnehmen. Ja? Praxis, wie komme ich jetzt zu einer eigenen Position? Jetzt wird es nochmal ganz praktisch und auch ein bisschen kürzer. Wie komme ich von all dem zu einer eigenen Überzeugung? Punkt 1, persönliche Aneignung. Die Leute in Beröa, was haben sie gemacht? Sie haben nachgeforscht. Sie haben die Bibel aufgeschlagen oder zumindest den Teil der Bibel, den sie hatten, nämlich das Alte Testament aufgeschlagen und sie haben nachgeforscht, selber nachgeforscht. Und das heißt für dich und für mich, wir sind nicht nur Zuhörer. Du kannst jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen und mir zuhören, aber heute habe ich euch 3 Bibelverse, nein, Apostelgeschichte 3 und nachher, Ursula, ich sag's dir nachher, okay? 3 Bibelverse aus der Apostelgeschichte und 2 aus dem Timotheusbrief vorgelesen. 5 Bibelverse. Hat das nicht so viel für ein eigenes Glaubensleben, oder? Versteht ihr, wie ich meine? Also Bibel lesen muss man schon selber. Wir sind selber für unseren Glauben verantwortlich. Ich könnte euch ja sonst irgendwas erzählen. Wir müssen selber lesen, wir müssen selber forschen. Wir können nicht nur Zuhörer sein, nicht nur Leser sein. Wir müssen Prüfer sein, du musst Prüfer sein und schauen, stimmt es auch, was das Sven mir hier erzählt? Stimmt es, was ich auf YouTube höre? Ist denn das relevant? Hat das irgendwie für mich was zu bedeuten, was ich da auf YouTube oder auf Insta oder in den sozialen Medien sonst irgendwo in die Timeline gespült bekomme? Das müssen wir selber prüfen. Da kannst du ja auch nicht immer hingehen und sagen, ja gut, da frage ich jetzt jemand anders nach zu einem Thema. Ich kann doch nicht jedes Thema, das mich beschäftigt oder jeden Bibelvers, den ich nicht verstehe, auslegen lassen von jemand anders und warten, bis da entweder hier am Sonntag jemand drüber redet oder auf YouTube alles nachgucken. Ich muss doch selber ringen mit dem Text, ich muss doch selber ringen mit den Themen, wir müssen doch mündig werden. Ich kann auch alles auslagern, aber es ist halt gefährlich. Es geht darum, dass wir selber prüfen, dass wir selber mündig werden. Und wenn ich dann immer noch was nicht verstehe, wenn ich nicht weiterkomme mit einem Thema, hey, dann kommt gerne auf uns zu. Ich nehme auch gerne Themen auf, Predigten auf. Manchmal dauert es auch ein halbes Jahr, bis ich mich da reingearbeitet habe in irgendeinen Bereich oder so. Das kann dauern, das kann Zeit in Anspruch nehmen. Ja, aber wir greifen das auf und ich nehme solche Fragen auch echt, echt ernst. Und wir nehmen das im hauptamtlichen Team und auch im Leitungskreis echt ernst. Ja, und wir nehmen so Themen mit. Aber ich kann nicht zu jedem Thema das auslagern und jemand anders fragen. Ne? Es heißt, selber die Bibel lesen. Frage, wer hat heute eine Bibel dabei? 3, 4 Leute, 5 Leute. Ja, Handy zählt, ja, Handy zählt auch. Nee, also gut. Ja, okay, also Handy auf, Bibel mit, irgendwas. Ja. Lest in euren Bibeln, arbeitet wirklich mit denen. Das ist echt ein Anliegen von mir auch. Und nicht nur hören, nicht nur übernehmen. Glaube ist immer was Persönliches. Den könnt ihr nicht delegieren. Ja, wir können unseren Glauben nicht auslagern, outsourcen. Ja? Und jemand anders soll sagen, was glauben wir jetzt dazu? Was glaubt die Gemeinde dazu? Was haben wir jetzt da für eine Position dazu? Sondern ich muss selber zu einer Position kommen. Ja? Dann Gebet. Das hat man schon gestreift im Heiligen Geist. Wir lesen die Bibel nicht nur, sondern wir beten sie. Fragen wären, Herr, was willst du mir sagen? Wo willst du mich verändern? Die Bibel erschließt sich dem, der hören will und der diesen Weg gehen will. Nicht nur dem, der verstehen will. Ja, also verstehen ist ein Aspekt, ja, dieses Forschen, dieses Graben. Ich habe gesagt, das ist ein super Aspekt, aber wenn es dabei bleibt, ist es zu wenig. Sondern wir brauchen Gebet, wir brauchen diese Herzenshaltung. Und dann wirkt sich das auch aus auf unser persönliches Glaubensleben. Nachfolge, Gehorsam, ja, beim Bibellesen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man versteht die Bibel oft erst dann richtig, wenn man beginnt, sie auch zu leben. Ja? Also ich kann natürlich hingehen und die Bibel lesen, die Bibel verstehen und abstrakt irgendwie hier ja, das für mich annehmen und so und für richtig halten. Aber ich mache mal ein Beispiel. Vergebung versteht man anders, wenn man selber vergibt. Um Vergebung geht es so viel in der Bibel. Bei Jesus, es geht rund um die Uhr, nur um Vergebung. Und es ist ein Unterschied, ob ich drin sitze und darüber lese und sage, ja, Vergebung ist was Gutes. Oder wenn irgendjemand hier predigt über Vergebung, dann sitze ich drin und sage, das war eine gute Predigt. Aber wenn ich selber versuche zu vergeben an Punkten, wo mir wehgetan wurde, wo ich verletzt wurde, wo ich mir selber vielleicht nicht vergeben kann, das ist ein ganz anderes Thema. Und dann merkst du, was Vergebung bedeutet. Und dann merkst du nochmal anders, was diese Punkte, die Jesus bringt und diese Aussagen, die Jesus macht, was die eigentlich bedeuten. Also wir müssen Glauben nicht nur aufnehmen aus der Bibel, sondern wir müssen ihn auch umsetzen. Verstehen wächst oft im Gehorsam, ja, dass wir das wirklich verstehen, was gemeint ist. Gemeinschaft, Bibellesen und Gemeinschaft, die Berührer, die sind nicht alleine. Sie forschen gemeinsam in der Schrift, sie hören gemeinsam zu. Ja. Sie brauchen einander und wir brauchen auch einander. Wir brauchen diesen Austausch, wir brauchen gegenseitige Korrektur, wir brauchen gegenseitige Ergänzung. Es ist ganz, ganz wichtig, ja, wenn wir unterwegs sind in unserem Glauben, dass wir uns nicht nur in unserem eigenen Hauskreis, in unserem eigenen Jugendkreis, in unserer eigenen Gemeinde sogar, ja, irgendwie hier um uns selber drehen, sondern dass wir immer wieder auch Impulse haben von außen. Ich finde das nicht schlecht, wenn man auch Predigten auf YouTube mal hört. Ja, kommt ein bisschen drauf an, was man sich da anhört und so, da gibt es auch solches und solches, wenn man mal in eine andere Gemeinde geht, wenn man mal den Horizont weitet, ja, und das dann auch mit reinbringt und wir uns gegenseitig hier in der Gemeinde auch, ja, befruchten in dieser Arbeit, ja, wir brauchen das, dass wir uns gegenseitig immer mal wieder auch da motivieren, ergänzen, korrigieren und deswegen vielleicht auch zusammen Bibel lesen, vielleicht als Ehepaar, vielleicht als Freunde, vielleicht auch im Hauskreis. Keine Ahnung, zusammen sieht man mehr, mit dem zweiten sieht man besser. Gab es mal so einen Spruch. Und natürlich müssen wir bereit sein, uns auch korrigieren zu lassen. Das ist jetzt der letzte Punkt, hatte ich eigentlich auch schon. Bin ich bereit, meine eigene Meinung zu ändern oder suche ich letztlich nur Bestätigung? Die Bibel ist nicht dazu da, mich zu bestätigen, sondern sie ist da, um mich zu verändern. Was nehmen wir also mit? Als Gemeinde. Das ist ja eine Gemeindepredigt, ja. Wir wollen als Gemeinde unter der Bibel stehen. Wir wollen demütig rangehen. Wir wollen die Bibel ernst nehmen. Wir wollen sie auch sorgfältig lesen und auch den geschichtlichen und kulturellen Kontext, auch den biblischen Kontext ernst nehmen. Wir wollen sie im Gebet hören und wir wollen sie auch anwenden und umsetzen. Das heißt, wir wollen nicht nur wissen, was die Bibel sagt, wir wollen nicht nur möglichst viel Wissen anhäufen, sondern wir wollen uns von ihr verändern lassen und zum Handeln auffordern lassen. Und jetzt bleibt ja eine Frage so ein bisschen hängen. Ich weiß ja gar nicht, ob die jetzt schon da ist bei euch oder ob ich jetzt euch ins Koma gequatscht habe. Ja? Aber eine Sache bleibt ja noch so ein bisschen offen. Jetzt lesen wir alle so die Bibel, wie das Sven gesagt hat. Ja? Jetzt lesen wir alle die Bibel und gehen alle hin und beachten den historischen Kontext und lesen ja alle die gleiche Bibel, vielleicht sogar die gleiche Übersetzung. Aber am Ende kommen wir doch zu unterschiedlichen Positionen. Vielleicht haben wir unterschiedliche Ideen. Wie kann das sein? Warum kommen wir zu unterschiedlichen Ergebnissen? Und wie gehen wir damit um als Gemeinde? Das ist nächste Woche mein Thema. Ja, weil wenn ich jetzt noch mal eine halbe Stunde weitermache, dann schlaft ihr mir vor uns ein. Also nächste Woche gibt es Teil 2. Und da wird es, wie gesagt, noch mal ein bisschen praktischer. Ja? Wie gehen wir als Gemeinde damit um, wenn wir unterschiedliche Positionen haben? Ja, wo sagt man, okay, das ist ein Go oder No-Go für einen Glauben? Das ist ein Dabeisein oder Nicht-Dabeisein? Und wo können wir einfach unterschiedliche Positionen haben und die auch gemeinsam aushalten? Wie gesagt, Teil 2, herzliche Einladung nächste Woche. Sagt euren Freunden, Bekannten, Nachbarn und Verwandten Bescheid und dann kriegt man vorhin die leeren Plätze voll. Da freue ich mich drauf. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du da bist, dass du uns dieses wunderbare Buch gegeben hast, die Bibel, diese Sammlung an Büchern, dieses Abenteuer, das es ist, sie zu lesen. Herr Jesus, und danke, dass du uns da begegnest, auf so unterschiedliche Art und Weise. In so unterschiedlichen Textgattungen, Textarten, Zeiten, mit so unterschiedlichen Personen. Danke, dass wir dir begegnen dürfen in der Bibel. Schließ du sie uns auf, weck du eine Liebe in unserem Herzen für dieses Buch. Mach, dass wir es lesen, dass wir es verschlingen, dass wir forschen da drin und dass unser Glaube dadurch wachsen darf. Amen.